Hier ist die Fußball-MML-Königsklasse, präsentiert von Indeed. Ich begrüße in unserer Runde hier bei MML Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Hallo.
Es ist quasi Fußball-MLL, ne?
Ja, die Frau, die es sich nicht hat nehmen lassen, zusammen mit ihrem Freund Patrick Ovomoyela,
ja,
noch mit Fatcap und Hoodie ein paar Graffiti an die Wand zu werfen.
Ja. Ja. Das ist so lustig, weil wir haben Leiter der Sendung, zwei Stück, und die planen dann immer so Gimmicks wie das jetzt, dass man so zum Intro der Show irgendwas Besonderes macht. Und diese beiden Leute, no offense, ich liebe sie beide, aber sie sind, sag ich mal, in den sehr weit fortgeschrittenen 40ern. Und dann
jetzt kommt der Altersrassismus.
Denkt ja so ein Ende 40-jähriger Kopf, sorry Mike, hör mal kurz weg, ein bisschen anders. Und dann haben sie gedacht, wir machen so irgendwie sowas mit Graffiti, der Ovo, der sprüht dann irgendwelche Logos an so eine Wand, aber dann zieht mal so Hoodies an, weil dann sagen sie so, wir sind jetzt die gefährlichen Kids von der Straße, jetzt müsst ihr ein bisschen, weil Graffiti bedeutet ja auch irgendwie so ein bisschen Street-Style. Ja, und das erklärte dann auch das Outfit, ich habe es stillschweigend so hingenommen, aber das ist die Hintergrundgeschichte.
Ich mag dich im Hoodie.
Seid ihr danach noch in die Münchner Nacht zum Ostbahnhof und habt ein paar S-Bahnen gebombt.
Ja, das ist nicht. Ich hab dann überlegt, was mein Kürzel, also die Sprayer, die haben ja auch immer so Kürzel. Also die heißen ja immer anders. Also die nennen sich ja nicht beim Namen, ne? Wären sie ja blöd. Ja. Da werde ich nochmal ein bisschen tiefer in die Recherche gehen, was denn mein Sprayer-Name wäre.
Ja. Ja,
herrlich.
Also ich habe einen Darts-Namen, Cobra Kassel, aber Kassel wäre ja mein Nachname, das wäre ja für Graffiti ein bisschen blöd.
Ja, fantastisch. Wir haben ja schon über Kleidung gesprochen, ja? Kleider machen Leute. Also Lena Kassel bei Amazon Prime im Hip-Hop-Hoodie, kurz davor zu Breakdancen. Und ihr da draußen, unsere Hörer von MML Königsklasse, könnt jetzt auch ein Stück Stoff aus der Königsklasse gewinnen, nämlich ein Trikot von Eintracht Frankfurt aus der aktuellen Saison von Johnny Burkhardt, unterschrieben.
Von wem?
Von Micky Beisenherz. Unterschrieben von Johnny Burkhardt. Mit besten Genesungswünschen hier auch an ihn noch einmal. Das ist sozusagen unser Gewinnspiel heute. Was muss man denn tun, lieber Mike, um dieses Trikot unterschrieben von Johnny Burkhardt gewinnen zu können?
Gut, dass du fragst, Lukas.
Ja, super.
Also geht einfach auf unseren Insta-Account, @fußballmml. Schaut mal vorbei, Folgen nicht vergessen. Und da findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel.
Es ist so mutig, dass wir nach dem Spiel von gestern jetzt ein Eintracht-Frankfurt-Trikot verlosen.
Naja, wir haben uns nicht mehr getraut, ein Borussia-Dortmund-Trikot zu verlosen. Das muss man an der Stelle auch sagen.
Ja, Bayern-Leverkusen wäre, glaube ich, auch nicht gut weggegangen, ne?
Wir hatten ein Kofane-Trikot von Leverkusen zur Auswahl, ein Borussia-Dortmund-Trikot von Svensson und dann haben wir uns für Johnny Burkhardt von Eintracht-Frankfurt. Weil der konnte ja am wenigsten dafür.
So ist es.
Der konnte am wenigsten für diesen aus deutscher Sicht suboptimal gelaufenen Spieltag. Wir haben ja hier diese Rubrik, die deutsche Brille. Ich sage, das ist an diesem Spieltag die deutsche Klobrille.
Wir gehen mal rein und starten im Herzen von Europa. Und zwar mit Karabakh gegen Eintracht Frankfurt. 3:2 endet das Spiel in der 4. Minute der Nachspielzeit. War die Sensation perfekt und die Champions-League-Saison für Eintracht Frankfurt, mal abgesehen von dem Spiel, das es noch gibt, vorbei. Balhui Mustafa Sada erzielte spät den 3:2-Treffer für die Aserbaidschaner oder, wie Donald Trump es nennt, die Aserbaidschaner. So.
Doppelter Erfolg übrigens für ihn. Er erzielte nicht nur spät den Siegtreffer für die Aserbaidschaner, sondern gewann am späten Abend noch im Scrabble, als er seinen eigenen Namen gelegt hat.
So, Debüt für Interimstrainer Dennis Schmidt und Alex Meyer ist in die Hose gegangen. Besiegelt ist damit, wie ich gerade schon gesagt habe, auch das vorzeitige Ausscheiden der Champions League. Karabakh springt damit auf Platz 18 der Tabelle und hat tatsächlich gute Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Es war ja sowieso kein besonders guter Abend für die Deutschen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das war, würde ich mal sagen, mit Abstand der, ich wollte fast sagen, beschissenste. Sagen wir, der tragischste.
Man kann wirklich sagen, dieses Spiel generell auch vom Look, ja, also es war ja schon um 18.45 Uhr Anpfiff, das Stadion war halb leer, weil die Frankfurter ja nicht zugelassen waren, dann hast du auch schon über den Fernseher gesehen, dass noch so eine leichte Eisschicht auf dem Rasen lag, denn ihr habt gelesen, es hat wirklich sehr, sehr gefroren in Baku und dann haben sie wohl 24 Stunden vor Spielbeginn noch versucht mit Laubbläsern irgendwie die Eisschicht wegzukriegen vom Platz. Es schrie alles nach dritte Liga Samstagnachmittag. Also das war vom Look, vom Niveau her absolut nicht Champions League. Und das ist, glaube ich, die bitterste Erkenntnis, wie Eintracht Frankfurt, die ja immer ein Glamour versprüht haben, wenn es in den europäischen Wettbewerb ging, allen voran natürlich die Europa League, aber davon ist nichts, aber auch rein gar nichts mehr übrig. Man hat sich nur hinten reingestellt, man hat sehr viel reagiert, man hatte wenig Mut, man war total verunsichert und ich hab verstanden, was die beiden, also Alex Meyer und Dennis Schmidt, da versucht haben. Die haben wieder Rückbesinnung auf die Dreierkette. Wir machen das jetzt so wie vergangene Saison. Also erstmal hinten sicher stehen und dann probieren wir mal was nach vorne. Und das wirkte so, oh, so wahnsinnig uninspiriert und man hat richtig gemerkt, dass diese Mannschaft, die ja Dino Toppmöller geprägt war dann über die letzten Jahre, der ja immerhin auch der Co-Trainer von Julian Nagelsmann mal war und wo man dann auch gelesen hat, er soll wohl die Mannschaft auch taktisch überfrachtet haben, überladen haben. Und jetzt komplettes Kontrastprogramm. Wir spielen im 5-4-1 gegen den Ball, nur hinten drin, lange Bälle und dann gucken wir mal, was passiert. Dass du da als Spieler denkst, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich? Das war schon sehr, sehr auffällig, fand ich.
Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Spagat, bei dem du dir auf jeden Fall nicht nur wegen der Temperaturen in Baku eine Zerrung holen kannst, weil du natürlich durch die Hinwendung zur defensiven Kompaktheit diesen offensiven Esprit der Eintracht, der sie ja auch immer ausgemacht hat, opferst. Also die offensive Durchschlagkraft geht verloren zu Lasten einer defensiven Kompaktheit, aber das, was die Eintracht halt ausgemacht hat, was sie noch hatte als Faustpfand in der Liga oder auch in der Champions League, war ja, dass sie zumindest ansehnlich nach vorne spielen konnte. Wenn du dann aber sagst, pass auf, wir igeln uns hinten ein, wie sonst nur früher gegen Napoli oder gegen Barcelona als Außen, also wir spielen Außenseiterfußball bei einem Außenseiter und dann triffst du halt immerhin noch zweimal, aber deine Offensivkräfte kommen viel weniger, um es mit Wolf-Christoph Fuß zu sagen, in die Show. Also opferst du deine Offensive zugunsten einer vermeintlichen Defensive, kriegst aber trotzdem wieder drei. Also es ist ja im Moment so bei Eintracht Frankfurt, es ist ja nicht nur eine Ergebniskrise, aber es ist für Leute, die gerne wetten, gerade fantastisch. Also du kannst gucken, du hast eigentlich zwei Möglichkeiten. Du wettest 3-3 oder 2-3. Geh auch davon aus, am Wochenende jetzt nach 3-3, 2-3, 3-3, 2-3, gegen Hoffenheim, ich wette Eintracht Frankfurt, Hoffenheim 3-3. Das ist mein Tipp auch fürs Wochenende. Und da siehst du aber, wie gefährlich das ist, weil du natürlich diese Gegentorflut irgendwie eindämmen möchtest und musst, aber ja natürlich auch noch schauen solltest, wie funktionieren meine Spieler da vorne, vor allen Dingen in Abwesenheit eines echten Neuners. Und das wird ja immer mehr zu dem Problem der Mannschaft, fast mehr noch als diese, wie kann man es nennen, defensive Blauäugigkeit. Also vorne immer noch Theater, hinten aber leider nur Theater.
Das Ding war jetzt auch gegen Karabakh Aktam, dass du diese ganzen offensiven Neuzugänge, die du im Winter noch transferiert bekommen hast, die ja auch durchaus schon gezeigt haben, dass sie gut performen können mit Kali Mouendo, Amar Mouni, Ednou Talib klammere ich jetzt mal aus, weil er noch verletzt ist, aber die darfst du alle erst nach der Ligaphase nachmelden. Also hättest die alle erst nach der Ligaphase nachmelden dürfen, das ist ja jetzt eh obsolet, aber deshalb waren sie eben auch nicht mit dabei gegen Karabakh Aktam. Aber ich würde trotzdem ja insofern widersprechen, Lukas, dass ich es auch gestern wieder sehr, sehr auffällig fand. Also ich finde diese defensive Sechserposition, also die Holding Six Debatte bei Eintracht Frankfurt ist, glaube ich, unausweichlich. Also Markus Krösche kann doch nicht dieses Spiel gestern angeguckt haben. Du kassierst dreimal das gleiche Gegentor und sagen, nee, auf der Sechserposition, da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Also da sehe ich keinen Bedarf.
Zumal, meinst du, dass er das gesagt hat?
Zumal du wohl mit Theat, Robin Koch und Collins wirklich die exakt Dreierkette von der letzten Saison hast, mit Christensen rechts und Nene Bauern links. Und jeder fragt sich so, wie kann es denn sein, dass du mit dieser stabilen Dreierkette aus der vergangenen Saison jetzt so gar nichts mehr anfangen kannst? Ja, weil davor im Maschinenraum nach dem Tuta-Abgang einfach jemand fehlt, der für Entlastung der letzten Kette sorgt. Und das ist nicht passiert. Und auch gestern war es wieder so, dass sowohl Larsson und Skiri sich immer wieder haben rausziehen lassen. Die drei da hinten mit Collins, Theat und Koch standen viel zu tief. Und dann macht sich dieser Korridor auf. Die sogenannte Schnittstelle macht sich dann auf. Und da wurde von Karabakh Aktam immer wieder reingespielt. Und es ist dreimal das gleiche Gegentor gefallen. Da reinspielen, dann auf die Außen rauslegen und Tor. Und wenn du das nicht in den Griff bekommst, glaube ich, hat auch kein anderer Trainer, der jetzt potenziell vielleicht Marco Rose ist, vielleicht Bock, diese Mannschaft überhaupt zu übernehmen, weil ganz ehrlich, das ist nicht nur Dino Toppmöller Problem gewesen, sondern eben auch ein Kaderproblem. Und wenn du diese Stelle nicht löst, glaube ich, wird auch ein neuer Trainer nicht helfen.
Ich höre dir so wahnsinnig gerne zu, wenn du über Fußball redest.
Lena Kassel hat einfach MML vom Montag gehört. Fantastisch.
Ja.
Hervorragende Analyse.
Lena Kassel muss nicht MML hören, um Ahnung von Fußball zu haben. Das ist die Geschichte.
Aber wir haben, ey komm, wir haben dafür, dass wir angeblich ja immer nur über den FC Bayern sprechen, haben wir wahnsinnig viel über die Sechserposition bei Eintracht Frankfurt gesprochen am Montag. Weil das ist ja einfach der große Marke dieses Kaders. Es ist das Problem, dass Skiri nie das Versprechen eingelöst hat, das er mal war. Also man dachte immer, der macht noch einmal irgendwann den nächsten Schritt. Dann gibt's noch diese Personalie Shaibi, der offensiv große Akzente setzen kann, der aber einfach kein Sechser ist. Bei dem man gedacht hat, den kann man nach hinten ziehen, so wie es die Leverkusener mit Masa sehr erfolgreich gemacht haben. Den ziehen wir nach hinten. Dino Topmöller hatte auch eine große Verliebtheit in diesen Spieler Shaibi, der ja auch alles kann. Aber der eins nicht ist. Ein Sechser. Und vor allen Dingen, selbst wenn er auf der Sechs dann spielt, kein defensiv denkender Sechser. Und dann hast du halt eigentlich nur Jungs, die nach vorne orientiert Fußball spielen. Und das geht nicht. Das geht vor allen Dingen nicht in der Champions League. Das haben die insgesamt, glaube ich, 10 Gegentore gegen Atletico und Liverpool gezeigt. Das hat jetzt auch das Spiel in Baku gezeigt. So geht es nicht. Und man wird sich da zusammensetzen. Man hat ja dann nächste Saison wahrscheinlich eine Spielzeit, in der man nicht europäisch spielen wird. Und da kann man dann nochmal gucken, wie wollen wir den Kader einfach zusammenstellen.
Und ich glaube nur kurz positiv noch, dass du jetzt auch eine Spielzeit noch hast ohne europäischen Wettbewerb. Also du hast endlich mal wieder viel Trainingszeit auf dem Platz. Du hast keinen DFB-Pokal mehr, du hast keine Champions League mehr. Das heißt, der Trainer, der jetzt da etwaig kommt, der hat richtig viel, also vermeintlich mehr Zeit als jetzt in der vergangenen Saison bisher mit der Mannschaft zu arbeiten. Und weil du Leverkusen gerade angesprochen hast, vielleicht noch kurz, die haben beide ein Problem gehabt, glaube ich. Sie haben diesen Wiederverkaufswert sehr, sehr präsent im Kopf gehabt im Sommer. Und du kannst offensive Spieler, jetzt bei Leverkusen wie Kofane, Masa und Co., wesentlich besser verkaufen als eine Holding Six. Und das ist, glaube ich, das Problem auch, was Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen haben, dass sie beide so gedacht haben, wie können wir denn jetzt wieder neue Verkaufswerte generieren? Weil wir wollen ja weiterhin mit dabei sein in den Top 8 der europäischen Vereine oder Top 10. Und da hast du einfach vergessen, sozusagen einen in der Mannschaft zu haben, der alles zusammenhält. Das war bei Leverkusen Granit Xhaka und das war bei Eintracht Frankfurt Tuta. Also da haben beide die gleichen Fehler begangen.
Da geht aber sowohl aus Leverkusen als auch aus Frankfurt der Blick jetzt nach Berlin. Was ist mit Kenneth Eichhorn? Weil das wird eine Personalie, die im Sommer für beide sehr, sehr interessant sein könnte.
So, und da die kleine Info noch an Markus Krösche nicht fehlen darf, es ist ja noch ein offenes Transferfenster. Einfach am die Folge MML vom Montag hören, den Daily von heute und dieses Champions League Spezial powered by Indeed ebenfalls von heute, dann weiß er genau, was er zu machen.
Um meinen Freund Tommy Gmür in anderem Zusammenhang zu zitieren, aber vielleicht ist es bei Krösche ja nur auf Kipp.
Das Transferfenster, schön. Okay. Lukas Vogelsang in beschlagener Form. Erst die deutsche Klobrille, jetzt das.
Ich habe nur Tommy zitiert.
Aber dann, wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch mal eine Partie weitergehen. In der schon gerade eben genannten Kategorie. Die deutsche Brille. Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund 2:0. Obwohl die Spurs aktuell ein echtes Formtief durchleben, waren sie gegen den BVB vor allem in der ersten Hälfte die deutlich überlegene Mannschaft. Entsprechend führten die Londoner schon zur Pause mit 2:0. Wilson Odobert bereitete beide Treffer vor. Erschwerend kam hinzu, dass Dortmund Svensson, können wir ja gleich nochmal drüber reden, in der 26. Minute die rote Karte sah. Prime-Experte Mats Hummels sagte nach dem Spiel, die erste Halbzeit war leider beinahe ein Totalausfall. Oder, was mir auch gut gefallen hat, Nico Schlotterbeck nach dem Spiel bei Prime, die ersten 5 Minuten waren gut.
Ja, okay, hat er gesagt. Er hat gesagt, okay. Er hat noch nicht mal gesagt, gut, sie waren okay.
Es ist eine derart schlechte erste Halbzeit gewesen. 0 Torschüsse, 37% Ballbesitz, ich glaube 78 angekommene Pässe oder so. Es war wirklich absolut, oder Passquote von 78%, absolut unterirdisch für Borussia Dortmund. Und da muss man sich überlegen, gegen wen das ging. Ja, Tottenham ist amtierender Europa-League-Sieger, aber die sind 14. in der Premier League. Es ist das Schicksalsspiel gewesen für den Trainer Thomas Frank. Der stand dermaßen auf der Kippe, vor allen Dingen nach der nächsten Heimniederlage in der Premier League am Wochenende gegen West Ham, da hatten sie 1-2 verloren. Und dann gehen sie in dieses Spiel und haben 11 gestandene Profis im Kader. aufgrund von Gelbsperren, aufgrund von Spielern, die nicht auf der Liste stehen, aufgrund von Verletzungen. Die gehen mit einer Rumpftruppe in ein Schicksalsspiel gegen Borussia Dortmund, bei denen es ja immer noch darum geht, können wir uns direkt fürs Achtelfinale qualifizieren? Können wir dieser schlimmen Playoff-Phase entgehen? Und dann legt Borussia Dortmund so eine peinliche erste Halbzeit hin, die an der Niko Kovac nachhaltig verzweifelt ist, weil er gesagt hat, es geht doch bei uns in allererster Linie um Physis, und dann ist sofort, dann stand wieder das große M-Wort im Raum, nämlich Mentalität. Es geht bei uns um Physis und Mentalität. Wir haben nichts davon auf den Platz gebracht. Also es war, glaube ich, die schlechteste erste Halbzeit von Borussia Dortmund, die ich in den letzten 5 Jahren gesehen habe, und das mag was heißen.
Ich finde es ein bisschen schwierig, dass man natürlich jetzt 2 Narrative aus BVB-Sicht hat. Nämlich einmal zu sagen, wir hatten ja auch die rote Karte von Svensson, und man kann sich hinter dieser Mentalitätsdebatte verstecken. Fakt ist, dass aber selbst vor dieser roten Karte von Daniel Svensson die Leistung schon unterirdisch war. Und Fakt ist auch, dass ich das Gefühl habe, im Verlauf dieser Champions League-Saison ist man auf diesem Niveau europäisch immer mal wieder an der eigenen Qualität gescheitert und an der fehlenden Idee mit Ball. Deutlich gesehen haben wir das gegen Manchester City, wo es einfach ein Klassenunterschied war. Und für mich reiht sich dieses Spiel da so ein bisschen ein. Ja, die Spurs haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber es reicht dann eben doch für diesen BVB. Auch gesehen übrigens beim 4:4 gegen Juventus Turin, wo man hinten raus noch 2 Treffer kassiert hat nach 4:2 Führung. Und auch gesehen gegen Bodø/Glimt, wo man auch nach einer 2:0 Führung dann eben noch 2:2 am Ende gespielt hat und damit eben auch den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst hat. Will sagen, klar, das ist irgendwie eine Melange aus, wir verspielen Führungen, auch weil Niko Kovac nicht immer gut gewechselt hat in der Vergangenheit, aber auch wir haben auf diesem Niveau, wenn wir ausschließlich Intensität und Fitness haben und vielleicht ein gutes Verhalten gegen den Ball, keine Qualität und keine Idee und kein Projekt, wie wir das mit Ball in irgendeiner Form angehen wollen. Und es ist nicht nur 0 Torschüsse in der ersten Halbzeit gewesen, sondern in den 90 Minuten war es 1 Torschuss.
Und 14
Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. Zum Vergleich, die Spurs hatten, glaube ich, 48. Und da einfach zu sagen, das ist jetzt Mentalität, das ist jetzt der sogenannte Blackout, der immer mal wieder passieren kann, das, glaube ich, reicht als fundierte Analyse nicht aus. Ich glaube, die Probleme bei Borussia Dortmund, gerade europäisch, sind tiefergehend, und es reicht für die Bundesliga, definitiv, aber es reicht nicht, um in irgendeiner Form erweiterte Top 8 im europäischen Fußball zu sein.
Es reicht aber auch nicht nur für die Bundesliga, weil die Bundesliga ist wie die Bundesliga.
Also du hast ja allein, also wenn du sagst Top 8, musst du im Moment mit vielleicht Ausnahme Tottenham Hotspur gucken. Da sind 6 Premier League-Vereine in dieser Tabelle, die sind eigentlich alle besser als Borussia Dortmund, auch aufgestellt. Also vielleicht nicht finanziell, aber zumindest von der Arbeit her und vom Kader. Tottenham Hotspurs wirklich ausgeklammert, weil ich finde, die Spurs spiegeln auch so ein bisschen die Probleme von Borussia Dortmund. Es ist auch so eine wild zusammengewürfelte Mannschaft, wo man dann so schaut, ach so, Randall Kolo Muani spielt da jetzt auch. Und Xavi Simons und Mathys Tel sitzt aber schon wieder auf der Tribüne und ist im Abflug. Das stimmt ja auch nichts. Und so sehe ich das aber bei Borussia Dortmund mittlerweile auch. Also du kannst diverse Kringel um diese Startelf machen und sagen, gibt es da eigentlich Spieler, die nicht mehr oder noch nicht das Niveau haben, das Borussia Dortmund weiterhilft? Und da muss man einfach nur in diese Startelf schauen. Also ich finde, ein Julian Brandt, über den ja Niko Kovac noch vor einigen Wochen gesagt hat, wenn der möchte, ist er auf dem Niveau von Wirtz und Musiala. Da sage ich, das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin zwar nicht so nah dran, ich bin ja nicht in Brackel jeden Tag, aber Julian Brandt hat dann doch auch, da sind wir wieder beim Versprechen, das nicht eingelöst wurde, nie das so nachhaltig auf den Platz gebracht, dass man sagt, das ist jetzt der große Spielgestalter von Borussia Dortmund in 2026 in der Gruppenphase oder in der Tabellenphase der Champions League. Dann ein Matcher, der komischerweise irgendwie von mehreren englischen Clubs gejagt wird, ist auch keiner für mich, der auf Dauer das Spiel von Borussia Dortmund stabilisieren kann. Und Jude Bellingham ist es noch nicht und wird es vielleicht auch nicht sein.
Und ich finde, man sieht insbesondere in dem direkten Vergleich zu einer englischen Mannschaft, die strauchelt, die eine Krise hat, die nicht funktioniert, sieht man, um das nochmal zu unterstreichen, was Lukas auch gerade gesagt hat, dass insbesondere einfach dieser geniale Fußballer oder diese genialen Fußballer fehlen bei Borussia Dortmund, die man lange Zeit ja immer auch gesehen hat, die Unterschiedsspieler, die gibt es nicht mehr im Kader. Borussia Dortmund hat keinen Unterschiedsspieler im Kader. Und das, wie gesagt, reicht für die Bundesliga, weil die Bundesliga so ist, wie die Bundesliga ist. Reicht sogar zu einem 3:2 gegen den FC St. Pauli. Aber es reicht halt eben nicht in der Champions League.
In den vergangenen 10 Jahren erreichte Borussia Dortmund 4-mal das Viertelfinale und 1-mal ja sogar das Endspiel. Also sie gehörten in den letzten 10 Jahren durchaus immer mal wieder zu diesem erweiterten Top-8-Kreis. Aber ich glaube schon, wenn man sich jetzt auch ganz nach den Abgängen von Hummels, von Reus und Co. diese Mannschaft anguckt, ja, dann kann man sagen, nein, damit wird es, glaube ich, nicht so weitergehen. Und trotzdem auch das grundsätzliche Problem, jetzt mal unabhängig von der Champions League, glaube ich, das hat Mats Hummels am Mikrofon relativ gut gesagt. Ja, also ich zitiere ihn da mal. Er hat über Borussia Dortmund wohlgemerkt vor der Partie gesagt, die Fans wollen in Minute 5 das Gefühl haben, die Mannschaft ist so heiß, fußballerisch so gut, es ist klar, dass wir das Spiel hier gewinnen. Derzeit muss man aber etwa trotz der 2-0-Führung gegen St. Pauli zittern. Und man kann natürlich vermeintlich attraktiveren Fußball mit dieser Mannschaft spielen, den Gegner mehr dominieren, weniger 50-50-Spiele haben, die aktuell oft mit dem richtigen Ergebnis ausgehen. Das aber würde ich zum Beispiel nur auf die Bundesliga beziehen. Also da könnten sie könnten besseren Fußball spielen, attraktiveren auch. Aber ich glaube, selbst wenn sie den spielen würden, würde das nicht für die Champions League reichen.
Bevor wir uns jetzt hier weiter verquatschen, und man merkt schon, man hat wirklich zu Dortmund und Frankfurt viel zu sagen, weil die auch viel Gesprächsstoff liefern und geliefert haben. Jetzt aber der Blick nach Piräus, dort hat Bayer Leverkusen gespielt, 2:0 verloren, also auch das kein besonders guter Tag, kein besonders gutes Spiel für die deutsche Mannschaft, trotz drückender Überlegenheit, nämlich über 70% Ballbesitz und 17 Abschlüssen, quasi das Gegenteil von Borussia Dortmund, verliert die Werkself im Süden Athens, vor allem die Chancennutzung war problematisch, auf griechischer Seite machte Panagiotis Retsos in der Abwehr ein sehr gutes Spiel. Retsos trug von 17 bis 22 das Trikot von Bayer Leverkusen und die Werkself bekommt damit ein Endspiel gegen Villarreal am letzten Spieltag. In der Ligaphase muss ein Sieg her, um die Playoffs sicher eintüten zu können.
Ja, absolute Überperformance war aber von Zolakis im Tor. Das war sensationell, was der gespielt hat. Auch Kickernote 1 für Konstantinos Zolakis. Man of the Match, aber nur allein am gegnerischen Keeper lag es ja dann auch nicht. Das ist immer ein bisschen zu billig. Es ist gerade ein ganz großes Personalpuzzle bei Kasper Jungmann. Es ist, er hat ähnliche Probleme wie Erik ten Hag am Anfang der Hinrunde. Also sie spielen ja eine wahnsinnig schlechte Rückrunde bisher, noch sieglos in 2026. Bayer Leverkusen findet gerade keine Antwort auf die eigenen Pressing-Schwächen und das Personalpuzzle funktioniert nicht. Also die Dreierkette, da ist jetzt Andrich, also da wird wild hin und her gewechselt. Lena wird das bestätigen. Also jetzt ist bei diesem Spiel war Bade eigentlich Rechtsfuß, der linke IV in der Dreierkette, Andrich war wieder der zentrale Fixpunkt, Kwanza dann rechts, da kannst du würfeln, das ist am nächsten Spieltag wieder anders. Dann werden die Außen weit nach vorne geschoben, die Außen, die auf der Schiene sind, aber Lucas Vázquez, der langsam in diese Mannschaft arbeitet, der große Transfer von Real Madrid und Poku, der aber eigentlich ein offensiver Außenstürmer ist. Grimaldo spielt dann auf der Doppelzehn mit Maser, lässt sich aber natürlich dann auch auf die Schiene fallen. Also das ist alles Stückwerk. Man hat so das Gefühl, dass Jument so ein bisschen über die Feiertage sein Mojo verloren hat.
Ist das die Rehabilitation von Erik ten Hag, was Bayer Leverkusen gerade spielt?
Ja, ich habe es ja Montag schon angekündigt, ne? Wenn sie gegen Bremen verlieren, muss man Erik ten Hag zurückholen. Da muss man wirklich, muss man zu Kreuz kriegen, sagen, es tut uns leid. Ja. Es lag nicht am Trainer, es lag am Gegner und an der Mannschaft. Die weiß nicht, wie man Olympiakos Piräus und Werder Bremen bespielt. Nein, dieser Kader ist in einer großen Identitätskrise. Das ist, glaube ich, normal in einem Umbruchsjahr, kommt aber gerade zu einer Zeit, Anfang des Jahres, wo die Weichen gestellt werden für die Saison. Also greift man nochmal die Champions-League-Plätze an und bleibt man in der Champions League, geht man ins Achtelfinale, kommt das zur Unzeit, weil du kannst jetzt innerhalb von 3 Wochen alles verspielen.
Auf der anderen Seite muss man sagen, ein kleiner Hoffnungsschimmer zumindest, dass sie jetzt am letzten Spieltag in der Champions League gegen Villarreal zu Hause ran müssen. Die sind bereits ausgeschieden, also für die geht's um gar nichts mehr. Und rein auf dem Papier, glaube ich, würden 3 Punkte, also ein Sieg reicht. Also sie müssen einfach nur gewinnen. Dann, glaube ich, haben sie diese sehr guten Chancen auf die Playoffs. Und ich fand jetzt das Spiel gegen Piräus, es war halt ein vollkommen ungerechtes Ergebnis. Also unabhängig jetzt von dem Auftritt der anderen deutschen Teams, ich fand fast noch der Auftritt von Bayer Leverkusen mit am besten. Ja, also die kompletten Statistiken sprechen für sie. Kofane hatte, glaube ich, 600-prozentige auf dem Fuß. Er hat sie alle nicht gemacht. Schick kam erst von der Bank. Er hat ja leider immer wieder Probleme körperlicher Natur. Er ist der einzige sozusagen echte Neuner, treffsicher in diesem Kader. Und wenn er dann eben nicht fit genug ist, dann wird's, glaube ich, schwer auf diesem Niveau allen voran. Aber das macht dieser Auftritt hat schon Hoffnung gemacht. Also da steht zwar jetzt 2-0 für Piräus drauf, aber das, was drin war, war keine ausschließlich schlechte Leistung. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass Tapsoba, derjenige, der die Defensivstabilität noch zusammengehalten hat, gerade gegen ein sehr, sehr gutes Pressing von gegnerischen Mannschaften, das hat sich ja jetzt durch die letzten 3 Spiele in 2026 gezogen, gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim und jetzt auch gegen Piräus, die das auch sehr, sehr gut gespielt haben, dass du da ohne Tapsoba in der Spieleröffnung bei Gegnerdruck extreme Probleme hast. Da ist Andrich einfach nicht gut genug als Spieleröffner. Und da fehlt er wirklich an allen Ecken und Enden. Aber er wird ja auch zurückkommen, Tapsoba. Er ist ja nicht abgegeben worden.
Ich glaube, einer vorne, einer hinten mit einem fitten Tapsoba und einem fitten Patrick Schick ist das eine ganz andere Mannschaft.
Absolut.
Wenn Tapsoba in die Dreierkette rückt, kann Andrich neben Alex Garcia auf die Doppelsechs rücken. Dann hast du einen Worker und einen, der wirklich auch die Kreativität mitbringt auf der Sechserposition. Grimaldo kann dann wieder auf die Schiene. Er ist ja irre. Also ich weiß auch, der Kicker hat jetzt im Winter ja wieder die Rangliste des deutschen Fußballs veröffentlicht. Und die haben den wirklich im offensiven Mittelfeld auf Platz 1, also internationale Klasse gewählt, obwohl er ja über die linke Schiene kommt. Aber da siehst du ja, welche Chimäre er dort spielt. Aber ich sehe ihn da auch am liebsten. Also ich find's geiler, er startet auf dem Papier links und zieht dann immer wieder ins Zentrum, weil das einfach eine große taktische Variabilität mit sich bringt. Und dann kann man halt gucken, wer der Partner von Maser ist. Ich meine, Malik Tillmann ist ja auch noch ein Faktor. Der wird auch hoffentlich irgendwann mal explodieren. Da schlummert viel Potenzial in diesem Kader. Nur, wie gesagt, im Moment passt das Puzzle nicht. Aber manchmal reichen ja diese 2 Teile und plötzlich siehst du das große Ganze und sagst, so ist das. Haben wir ein paar Wochen gebraucht, aber jetzt läuft's plötzlich wieder.
Dass Bayer Leverkusen trotz der 2-0 Niederlage noch das beste Spiel der Deutschen an diesem Champions League Spieltag gemacht hat, ist insofern interessant, weil Bayern München ja 2-0 gegen Union Saint-Gilloise gewonnen hat und am Ende es mal wieder Harry Kane war, der die Bayern mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht hat. Natürlich, die Bayern zeigten sich gewohnt dominant, waren den Belgiern in allen Statistiken überlegen. Aber trotzdem hatte man irgendwie so das Gefühl, man fährt irgendwie so mit Handbremse, genau wie das Stadion quasi, ohne Ultra, die ja draußen bleiben mussten. Vielleicht ganz kurz noch zu erwähnen, bitter natürlich der Abend für Min Jae Kim. Der Südkoreaner hat seinen Stammplatz in dieser Saison verloren, bekam gestern aber die Chance von Anfang an zu spielen und in der 63. Minute durfte er aber dann auch schon wieder duschen gehen. Er hat sich eine gelb-rote Karte geholt, bisschen beschwert haben sich alle, wie üblich. Ich fand sie aber tatsächlich völlig verdient und völlig richtig
die entschieden. War vollkommen legitim, aber die Szene danach war interessant, weil man sagt ja immer, man darf sich nicht entschuldigen, sondern nur um Entschuldigung bitten und ich glaube, da ist er jetzt das Meme für. Also er ist der Mann, der um Entschuldigung gebeten hat, das muss man ganz klar sagen. Das hat sich bei mir eingebrannt von dem Spiel gestern, viel mehr war es ja auch nicht. Wir haben noch die Erkenntnis, dass Harry Kane auch mal einen Elfmeter verschießen kann, auch er ist menschlich und dass den Bayern aber auch 70% reichen, um einen Außenseiter in der Champions League zu besiegen und weiterhin, glaube ich, dann auf dem 2. Platz hinter Arsenal zu bleiben, sollte der Konkurrenz auch weiter zu denken geben.
Zumal, ich glaube, sie wirklich gebrandmarkt sind von dieser vergangenen Champions League Saison, wo sie ja im Viertelfinale gegen Inter Mailand ausgeschieden sind, auch weil ihnen zahlreiche Stammkräfte gerade in der Defensive gefehlt haben, weil sie ja auch durch die Playoffs gehen mussten und dementsprechend auch noch eine höhere Belastung hatten. Und das war gestern einfach ein ressourcenschonender Auftritt. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich finde das sehr, sehr clever auch, die Rückkehrer nicht direkt zu verbrennen, wie Davis, wie Musiala, Gala, dass du die auch nicht direkt einfach reinschmeißt, und sondern ganz behutsam diesen kleinen, nach wie vor sehr kleinen Kader navigierst. Und das ist für mich auch großes Trainerhandwerk, um ehrlich zu sein. Und von daher, dass am Ende dann im Stile einer Spitzenmannschaft, das sagt man dann ja auch immer gerne, zwei Standardtreffer reichen, um dann einfach mal auf Lock, wie die jungen Leute sagen, Union Saint-Gilloise mit 2-0 wieder nach Hause zu schicken. Das ist einfach, das macht ein Top-Team aus.
Und für mich auch wieder Trainer dieses Spieltags, Vincent Kompany, wie er dann lässig danach bei den Kollegen von DAZN stand, auch den Swag wieder aufgedreht hat. Er sah ein bisschen aus, als wäre er mit Lena Kassel und Patrick Ovomoyela noch am Ostbahnhof gewesen, um eine S-Bahn zu bemalen. Die schönen breiten Hosen, das Hemd dazu. Also der Typ ist einfach unglaublich stylisch, und wir haben es auch bei MML schon oft besprochen, Wahnsinn, wie sympathisch ein Mensch den FC Bayern machen kann. Also man möchte ja sofort mit dem losgehen, sich nicht mal in Schumann, sondern an den nächsten Döner setzen. Und der erklärt dir kurz mal seinen Fußball und wie es so gelaufen ist und so. Fantastischer Typ, charismatisch, angenehm, zugänglich. Man kann sich in Vincent Kompany oder Vincent Kompany in diesen Wochen wirklich verlieben.
Großes Trainerhandwerk, oder wie José Mourinho es unter der Woche gesagt hat, er versteht gar nicht, warum die ganzen No-Names bei den Top-Teams Trainer sind.
Er ist sozusagen, also Mourinho ist wirklich der Anti-Kompany, kann man sagen. Ne?
Ja,
also da fällt es wirklich schwer, sich in ihn zu verlieben, obwohl ich ihn ja liebe. Also ich mag ihn ja gerne.
Ja. Und die gute Nachricht im Moment, und wenn es so bleibt, die Bayern sind ja Tabellenzweiter, Arsenal Erster, und wenn es so bleibt, dann, da es ja jetzt einen Turnierbaum gibt, kann tatsächlich Arsenal erst im Finale auf die Bayern treffen. Insofern ist das, glaube ich, eine ganz gute Nachricht.
Das ist doch mal schlau geregelt.
Ja, sehr schlau geregelt.
Das ist doch mal schlau geregelt, dass der Erste und Zweite erst wieder im Finale gegeneinander spielen. Das ist doch auch eine Belohnung. Das ist doch eine Belohnung für eine gute Leistung.
Absolut. Muss ja nichts heißen. Letztes Jahr war es Liverpool, die dann, glaube ich, sofort rausgeflogen sind. Aber nichtsdestotrotz.
Wir konstatieren jetzt, ja,
Konstantinopel.
Bei Olympiakos,
ja?
beim Torwart von Olympiakos. Wir konstatieren jetzt, was ist denn heute los? Wir konstatieren jetzt mal, der vorletzte Spieltag dieser Tabellenphase, dieser endlosen Tabelle ist absolviert. Bayern wird wahrscheinlich als Zweiter direkt ins Achtelfinale gehen. Borussia Dortmund bekommt ein Finale gegen Inter um die direkte Qualifikation. Leverkusen bekommt ein Endspiel gegen Villarreal um die Playoffs, und Frankfurt ist draußen. Korrekt?
Korrekt.
Richtig. Super. Und wenn wir gerade bei der tabellarischen Konstellation sind, ich habe noch kurz was mitgebracht. Ich habe in die ganz MML-like in die Geschichtskiste gegriffen, denn es geisterten ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder Bilder von 2016 auf Social Media. Also geisterten ja umher. Ich habe ja auch was gepostet, weil man irgendwie ja so ein nostalgisches Gefühl hat. Mann, das war das letzte Jahr, wo alles noch so halbwegs okay war, und danach begann alles so richtig beschissen zu werden. Und ich dachte, ist das denn eigentlich auch auf die Champions League übertragbar? Was war denn da los in der Saison 2016, 2017? Ob man dann dieses nostalgische Gefühl, damals war noch alles besser, auch auf den Champions League Fußball übertragen kann? Und ich habe folgende Frage an euch. Was denkt ihr, wie viele Vereine von der Insel standen damals in der Saison 2016, 2017 unter den letzten vier in der Königsklasse?
Ja, null.
Das ist richtig. Kein Club im Halbfinale. Es war Real Madrid, Atletico Madrid, AS Monaco mit einem sehr jungen Mbappé und einem sehr alten Falcao und Juventus Turin. Mhm. Ich sage das deshalb, weil wir, wenn wir uns diese Tabelle jetzt mal angucken, in der Top 8 fünf englische Teams finden, was Wahnsinn ist und was eben auch darauf hindeutet, dass alles ein bisschen vorhersehbarer leider wird, und dass damals vielleicht schon auch noch alles ein bisschen besser war. 2016, erinnern wir uns, Leicester City auch Meister geworden, erstmals in der Premier League. Da waren solche Märchen noch möglich, und das wird leider immer, immer weniger. Und ich glaube, letztmals 2018, 2019 mit Ajax Amsterdam, ja, schaffte es ein Team, die nicht in der Top 5 der europäischen Ligen spielen, es unter die letzten vier. Und das ist schon auch ein bisschen länger her, und die Tendenz wird immer weniger, dass es solche Mannschaften dann am Ende auch schaffen. Und das ist, glaube ich, schon bedenklich.
Es gibt natürlich so singuläre Ausschläge nach unten oder wie, nach oben, wie man sehen möchte. So, nämlich so eine Niederlage von Manchester City gegen Bodo Glimt. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn es so um die Top 8 geht, also wenn die Top 8 der Premier League unter sich ist, sind die Premier League Clubs oft dort mehr gefordert als in dieser Champions League Tabellenphase. Yeah,
yeah. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed. Kurz Pause von der Champions League. Jetzt geht's erstmal zu Indeed.
Ja, Lena, dann zieh mal deinen Hoodie an.
Ja, die auch an.
Das lief, als wir Graffiti gesprüht haben. Übrigens.
So ist es. So. Und erzähl uns mal. Ich meine, du hast ja hier quasi deine Bewerbung schon verbal hingelegt, auch ein Teil von MML zu sein. Wie würdest du das denn in der digitalen Welt machen, wenn du dich jetzt bei MML bewerben würdest?
Naja, ich würde mir auf Indeed ein fantastisches Profil anlegen. Das ist ja etwas, was ich damals, und das vergisst du ja immer, Mike, ich bin zwar noch sehr, sehr jung, aber auch ich habe mich damals über Zeitungsannoncen irgendwo beworben und hatte eben nicht so was Tolles wie Indeed. Von daher, ich würde mir da so ein relativ schönes Profil anlegen, einen kleinen Steckbrief von mir, ein schönes Bild, meinen bisherigen Lebenslauf, ein paar Stationen und dann würde ich hoffen, dass ihr Bock habt, mich kennenzulernen, weil ich so wahnsinnig sympathisch aussehe und schon sehr, sehr viel Erfahrung habe mit dem, was ich hier so mache, das würde ich als allererstes machen. Und da ist natürlich Indeed die Adresse, wo man, wo man hingehen sollte.
Eine Adresse vor allen Dingen für effiziente Jobsuche mit einer zielsicheren Bewerbung, die auch KI-gestützt Jobvorschläge unterbreiten wird. Doch nicht nur das, Indeed hilft dir auch bei der Vorbereitung auf das Jobinterview, was ja für manche auch manchmal wirklich der totale Horror sein kann. Also auch da wird dir geholfen. Die Plattform kann so also absolut ein wertvoller Begleiter für deine Karriere sein. Endlich Klarheit, Profil erstellen, Lebenslauf hochladen und super easy passende Jobs finden. Das ist Indeed. Und wenn ihr das alles mal nachlesen wollt, dann schaut auf de.indeed.com/Eintracht. Also nochmal de.indeed.com/Eintracht. Und damit habt ihr eben dann auch Zugang zur größten Jobplattform weltweit mit Millionen aktueller Stellenanzeigen. Indeed ist kostenlos und einfach zu bedienen und mit Arbeitgeberbewertungen und Gehaltsinformationen unterstützt Indeed euch dabei, den passenden Job und Arbeitgeber für eure Zukunft zu finden.
Viel Erfolg!
Das war die Werbepause mit Indeed. Weiter geht's mit Champions League.
Genau, weiter geht's mit Champions League. Oder auch das Spiel der Woche. Oder auch das Spiel der... Ich bin voll jetzt im Rap drin.
Ganz furchtbar.
Bodø Glimt gegen Manchester City. 3:1, das ist das Spiel der Woche. Eigentlich sprechen wir in dieser Kategorie ja über die prominentesten Paarungen der Woche. Heute tauschen wir das mal mit der größten Überraschung aus. Manchester City hat eben 3:1 bei Bodø Glimt verloren. Vor allem für Erling Haaland dürfte das eine richtig große Schmach gewesen sein. Schließlich will man ja als Norweger eigentlich zu Gast im eigenen Land alles, aber nicht verlieren. Und schon wenn, dann wenigstens eine gute Vorstellung zeigen. Auch das misslang. Kasper Höck und Jens Hauge trafen für die Gastgeber. Damit hat Bodø Glimt die große Chance, am letzten Spieltag der Ligaphase das Weiterkommen klar zu machen. Dann geht's auswärts gegen Atletico Madrid. Und um es ganz kurz mal zu sagen, wir hatten ja schon über Karabakh gesprochen, die Chance haben auf die Playoffs. Jetzt Bodø Glimt. Das ist dann eben auch Champions League und immer mal wieder vielleicht sowas wie eines der schönsten Märchen, die Champions League bisher irgendwie so hervorgebracht hat.
Ich rotz mal direkt rein, weil du sowas natürlich wie Karabakh Akdam oder Bodø Glimt auch in den letzten Jahren immer mal im Achtelfinale hattest. Das bereinigt sich dann spätestens zum Viertelfinale.
Klar.
Und dann sind die großen Acht wieder unter sich. Aber es ist natürlich toll, weil wir jetzt drüber sprechen können und weil es uns natürlich für einen langen Abend den Glauben an die Romantik zurückgibt, dass es das noch gibt, dass ein übersättigtes und ja auch im Moment auch so ein bisschen identitätsloses Manchester City dann eben gegen diese Norweger verliert. bei denen ja einfach viel richtig gemacht wird. Also die waren letztes Jahr im Halbfinale der Europa League, die spielen jetzt eine gute Champions League-Saison. Dieser kleine Verein, ich weiß noch, Hertha hat vor vielen, vielen Jahren mal international gegen die gespielt, da wusste man überhaupt nicht, aus welchem Land kommen die denn eigentlich. Mittlerweile ist es allen im internationalen Fußballkosmos ein Begriff. Bodo/Glimt gewinnt 3-1 gegen Manchester City und es haben sich ja alle gefreut. Also da steht ja dann natürlich auch der neutrale Fan auf dem Tisch und tanzt mit.
Erster Champions League-Sieg überhaupt in der Vereinsgeschichte, sind ja einer der Debütanten in dieser Saison gewesen. Ich finde trotzdem, dass wir kurz zwei Sätze über Manchester City verlieren sollten, denn sie haben ja nicht nur dieses Spiel gegen Bodo/Glimt verloren, sondern eben auch das Manchester Derby am Wochenende und generell auch seit, glaube ich, 5 Spielen nicht mehr in der Premier League gewonnen. Und ich kann mich da an einen Satz von Jürgen Klopp erinnern, der mal sagte, nach 7 Jahren braucht eine Mannschaft einen neuen Trainer. Jürgen Klopp ist nach 7 Jahren beim BVB gegangen, er ist nach 8 Jahren beim FC Liverpool gegangen. Pep Guardiola ist seit 10 Jahren Trainer von Manchester City. Und wir hatten in der vergangenen Saison schon mal eine solche Durststrecke von Pep Guardiola bei Manchester City. Jetzt kommt sie wieder. Und ich finde schon, dass so langsam aber sicher seine Zeit vorbei sein sollte bei City, wenn sie auch so ein bisschen den Umbruch nicht verschlafen wollen, wie man das sehr, sehr lange beim FC Liverpool gemacht hat.
Mike zitiert da Klopp auch oft. Das Zitat ist ja in der Vollständigkeit halber, ist ja, nach 7 Jahren muss man entweder die gesamte Mannschaft oder den Trainer austauschen. Die Mannschaft, also diesen Umbruch im Kader, den gibt es ja schon seit ein Jahr, anderthalb. Also wenn du mir jetzt unfallfrei die Viererkette von Manchester City aus dem Spiel gegen Bodo/Glimt aus dem Kopf sagen kannst, dann pass auf, dann kriegst du das Johnny Burka Trikot von mir.
signiert von, und zwar wirklich signiert von Mickey Necker. Beisenherz.
Es ist ja verrückt, also sind ja viele neue Spieler da, der einzige echte Fixpunkt, also Rodri ist noch übrig, der hat dann ja auch noch die gelb-rote Karte bekommen in diesem Spiel. Rodri ist da, Haaland ist da, dem haben sie auch einen Vertrag, glaube ich, bis 2051 gegeben. Der wird da seine Karriere beenden. Aber sonst diese großen Namen, die man immer hatte, die da auch dafür standen, also angefangen von Ilkay Gündogan und Kevin De Bruyne, das war Manchester City, diese Passmaschine nach Barcelona Vorbild modelliert, ja, dieses Latocke, Tiki-Taka ist ja eine Beleidigung, wie wir gelernt haben, aber dieses nach spanischem Vorbild modellierte Mittelfeld, das hat sich ja alles verändert. Hinten kenne ich zwei Spieler gar nicht mehr. Im Mittelfeld muss ich gucken, da spielen dann O'Reilly und natürlich Reinders, den kennt man, aber der ist halt auch relativ frisch
Uwe
dabei.
Reinders?
Was? Till Reiners, genau, der spielt da, Mike, gut aufgepasst.
Ja.
ist das scheiße alles. Und dann vorne halt Foden, Cherki und Haaland. Aber also neue Spieler sind da, auch spannende Spieler, junge Spieler. Aber vielleicht, und da hat Lena zu 100% recht, vielleicht braucht es einfach einen neuen Coach für diese Spieler.
Und zumal die vier Verteidiger, die du da ansprichst, das waren halt 4 20-Jährige und 21-Jährige. Ja. Aber das liegt eben auch daran, und das hat Pep Guardiola leider schon mal falsch gemacht gegen Bayer Leverkusen, dass er dann denkt, er kann gegen solche Mannschaften wie Bodo/Glimt oder Bayer Leverkusen dann mal kurz mit der B11 auflaufen und dann wird das schon irgendwie laufen. Denn zur Wahrheit gehört auch Josko Gvardiol, eigentlich Stamminnenverteidiger bei City, Schienbeinbruch. John Stones, Oberschenkelprobleme. Mhm. Ruben Dias, auch einer der Stamminnenverteidiger von Manchester City, Oberschenkelverletzung. Mateo Kovacic für das zentrale Mittelfeld, Knöchelverletzung. Also sie haben auch einige Verletzte aktuell. Das führt dann eben auch dazu, warum diese vier 21-Jährigen oder 20-Jährigen da spielen dürfen in der Champions League. Aber das war übrigens auch das, diese Ochsen, die City hatte, ja, als sie 2023 die Champions League gewonnen haben. Mit nämlich Akanji, der jetzt übrigens bei Inter Mailand spielt, Nathan Ake, Ruben Dias und ein John Stones, der sich aus dem Mittelfeld immer hat abkippen lassen. Und dann hatten sie 4 Innenverteidiger da hinten. Und das war das Rezept, warum sie auch die Champions League gewonnen haben. Und offensiv haben sie halt Haaland. Und das ist, glaube ich, auch viel das Problem, neben jetzt den Verletzungen hinten, dass es einfach zu ausrechenbar ist. Das Spiel ist sehr, sehr krass auf ihn ausgerichtet. Und wenn du ihn isolierst, dann passiert da relativ wenig bei Manchester City. Und das ist, glaube ich, das viel größere Problem.
Ja, von Tiki-Taka nach spanischem Vorbild eigentlich zu einem sehr englischen Kick and Rush, was aber nicht mehr so zeitgemäß ist. Ja, aber da muss man einfach, also letzter Gedanke jetzt dazu, muss man aber auch gucken, gerade die Ochsenabwehr und so, auf so einem Niveau, irgendwann nutzt es sich ab. Und die spielen seit sehr vielen Jahren unter Guardiola diesen Guardiola-Ball und vielleicht sind sie auch deshalb verletzt und vielleicht funktioniert es deshalb nicht mehr, weil viele da auch in die Jahre gekommen sind über eine Zeit, wo du wirklich am absoluten internationalen Top-Limit agiert hast. Und da muss man gucken, wie moderiere ich diesen Neuanfang? Ich glaube, Guardiola kann es nicht, weil er zu sehr in seiner eigenen Vergangenheit festhängt.
Wie lange war Alex Ferguson Trainer bei United? Länger.
Viel fast länger. 30 Jahre, oder?
Ja. Also,
das wie lange bist du schon, hör mal Alex, wie lange bist du schon bei uns in der Firma? 30 Jahre. Ja, geil.
Auf dem allerhöchsten Niveau kannst du das aber nicht mehr machen. Also du kannst, der Fußball hat sich ja weiterentwickelt, er ist viel, viel taktischer geworden, viel, viel schneller geworden. Und da kann, also ich glaube auf allerhöchstem Niveau eine solche Zeit, ich klammere Diego Simeone kurz aus, ist das, glaube ich, nicht mehr reproduzierbar. Eine solche Ära wie Alex Ferguson auf dem absoluten Top-Niveau. Das kannst du auf dem Frank-Schmidt-Niveau bei Heidenheim machen. Aber ich glaube nicht, wenn du irgendwie um den Champions-League-Titel mitspielen möchtest.
Fakten, Fakten, Fakten. Dann fangen wir mal an. Kylian Mbappé erzielte beim 6:1 Heimsieg über Monaco erneut einen Doppelpack. Damit steht er nun bei 11 Toren in der laufenden Champions League Saison. Gut möglich also, dass Ronaldos Rekord von 17 Toren in einer Champions League Saison in diesem Jahr Konkurrenz gemacht werden könnte.
Nach dem Last-Minute-Sieg über Eintracht Frankfurt hat Karabakh gute Chancen auf die Playoffs. Es wäre das erste Mal in der Geschichte der Champions League, dass eine Mannschaft aus Aserbaidschan die Gruppen- bzw. Ligaphase der Königsklasse übersteht.
Olympiakos Piräus konnte sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 für sich entscheiden. Damit brachen die Südathener einen fast 15 Jahre alten Bann. Denn das letzte Mal, dass ein griechisches Team in der Champions League gegen ein deutsches Team gewinnen konnte, das ist lange her. Im Herbst 2011 gelang das ebenfalls Olympiakos gegen, natürlich, Borussia Dortmund mit 3:1.
Es menschelt im Münchner Sturm. Harry Kane traf gegen Saint-Gilloise zwar doppelt, verschoss aber auch einen Elfmeter. Im Trikot des Rekordmeisters ist es bereits Kanes zweiter Fehlschuss vom Punkt. Zu Beginn dieser Spielzeit scheiterte er im DFB-Pokal gegen Wiesbadens Florian Stritze.
Zu guter Letzt unsere Lieblingsrubrik, die Ingrid der Woche. Bislang haben wir wirklich viele gute Spieler, Mbappé beispielsweise oder Karl, Vitinha, Svensson, Gabriel, Mickey van de Feen, und ein Torwart. Warum kriege ich eigentlich immer diese harten Namen? Wo doch jeder weiß, dass wenn einer keine Namen aussprechen sollte, dann bin ich das. Anna Bekov, so heißt er sogar, ne? Anna Bekov, das ist der Torwart. Also das sind unsere Indiz. Und wir wählen heute noch zwei. Nächste Woche steht ja der letzte Spieltag an. Und da wir noch 4 Positionen offen haben, logischerweise müssen wir jetzt heute 2 wählen. Das können wir ja mal gegenseitig im Wechsel sozusagen. Ja,
wir haben 6 zur Auswahl, jeder liest 2 und das machen wir schön abwechselnd. Da ist auch für den Hörer was dabei, ne?
So ist es, genau so.
Wir fangen an mit Pedro Porro, Verteidiger Tottenham Hotspur. Das könnte der Rechtsverteidiger sein in unserer Elf, den wir ja noch suchen. Pedro Porro machte beim 2:0-Sieg gegen Dortmund ein ausgezeichnetes Spiel. Bei beiden Treffern war er involviert und hielt zudem seine rechte Defensivseite dicht. Mein zweiter Name dann noch, Fermín López, Mittelfeld FC Barcelona. Bei Slavia Prag erlebte der FC Barcelona eine wirklich komplizierte erste Hälfte. Schon nach 10 Minuten führten die Tschechen mit 1:0. Der junge Fermín López brachte die Katalanen dann aber mit einem Doppelpack zurück in die Erfolgsspur.
Robert Navarro, Bilbao. Navarro hatte großen Anteil an Bilbaos zweitem Champions-League-Sieg in der laufenden Saison. In Bergamo erzielte er einen Treffer selbst und bereitete 2 weitere vor. Jens Peter Hauge, bei dem ich immer noch nicht sicher bin, ob er doch nicht Hügge ausgesprochen wird. Man muss es sehen.
Oder
der Ex-Frankfurter war schon mal nominiert. Damals habt ihr euch gegen ihn entschieden. Heute ist er wieder dabei, weil er seine Mannschaft zur Sensation gegen Manchester City führte. Ein Tor gelang ihm dabei auch noch.
So, Vinicius Junior ist im Angriff bei Real Madrid. Der Fanliebling. Genau so. Er ließ seine Kritiker mit einem Tor und 2 Vorlagen gegen Monaco verstummen und Camilo Duran, Angriff Karabakh, Duran war zweifelsohne der große Schrecken der Frankfurter Eintracht. Der Kolumbianer erzielte die ersten beiden Tore für Karabakh, deswegen auch Duran, und machte das Frankfurter Debakel erst möglich somit.
Ich hab noch einen Joker.
Ja.
Weil ich ihn groß angekündigt habe in der aktuellen MML-Folge, weil er ist der ruhrgebietigste Name im Kader von Tottenham Hotspur. Er hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Er hat auch, glaube ich, beide Tore vorbereitet. Er ist Spieler des Spiels beim Kicker geworden. Er hat, wie gesagt, er hat den geilsten Namen. Wilson Odobert. Und der ist Rechtsaußen. Und wir suchen auch noch einen Rechtsaußen. Ich schlage wegen geiler Performance gegen Borussia Dortmund, weil Rechtsaußen und weil einfach geilster Name der ganzen Champions League, ich schlage Wilson Odobert vor.
Lena, hast du auch noch einen?
Ich hätte jetzt noch Gabriel Jesus reingeworfen, der ja bei Arsenal auch beide Tore erzielt hat und der, glaube ich, mit seinem Tempo gut uns zu Gesicht gestanden hätte. Aber ich habe gerade...
Kann der auch links außen spielen?
Ich habe Lukas Ausführungen, also ich habe sie gekauft.
Ja. Aber wir brauchen ja zwei. Und ja. Kann denn Jesus auch eigentlich links außen eingesetzt werden?
Der kann alles, der kann im Bayern-Sturm alles machen.
Ja, da ist doch hervorragend.
Also, dann halten wir fest, Gabriel Jesus...
Ja, oder Hauge, wir müssen uns, und also ich würde heute gerne den links und den rechts außen, Hauge ist auch ein Außenstürmer, wir könnten die ja beide auf die Außenstürmerposition setzen.
Ja,
also,
dann machen wir das und Hauge war ja auch schon mal nominiert bei uns, ja, aber also...
Also wenn die Junior nehmen wir auf jeden Fall nicht wegen Scheiße?
Nee, genau.
Nee. Ist ja klar. Den
machen wir nicht.
So,
wegen dafür, unsympathisch.
Den schmeißen wir raus, dafür nehmen wir Jesus rein und Jens-Petter Hauge.
Nee, Wilson Odobert.
Ah, Wilson Odobert,
genau,
okay.
Den was denn und jetzt? Jens-Petter Hauge.
Okay, gut. Ja. Dann haben wir's.
Gut.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. In ja, dieser Kombination auch. Dann ist der letzte Champions League Spieltag in der Vorrunde. Und dann werden wir mal schauen, ob der BVB es noch schafft, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren oder ob sie eben doch in die K.O.-Phase müssen. Eintracht Frankfurt ist draußen, die Bayern sind qualifiziert und Leverkusen hat sein Endspiel gegen Villarreal. Alles werden wir besprechen nächsten Donnerstag mit Lena Kassel, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker. Und damit verabschieden wir uns.
Ich ziehe mir jetzt meine Carhartt-Jacke an und meine FUBU-Baggy und dann treffe ich mich mit Lena an der Halfpipe.
So.
Bis nächste Woche.
Ich freue mich. Tschüss.
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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.